Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist auch unsere persönliche Aufgabe. Das kaufen und Herr von Kempis, Sie würden auch auf Wunsch notfalls noch was reinschreiben.
Ja klar, notfalls. Okay. Aber nicht Jesus liebt dich.
Okay. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Viel Spaß noch auf der Buchmesse und viel Spaß für den zweiten Vortrag, der jetzt gleich kommt. Gottes Segen für Sie. Tschüss.
Muss wohl sein, weil die lag da.
Ich denke, wir müssen dann auch gleich ansagen, dass das etwas das Thema
ja.
Zwar im Internet verändert wurde.
Ja. Also ich hab's lieber hier so gut, aber dann muss ich... Hallo?
Hallo?
Sollen wir los? Sagt er? Hat er gesagt? Wie sieht's aus? Wir können loslegen. Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Schlicksup und ich darf jetzt unseren Gast, Dr. Hans Hertel, interviewen heute Morgen. Da wir schon einige Jahre gut befreundet sind, sind wir per Du. Das Thema, das ursprünglich angesagt war, hat sich geändert. Das Thema heute lautet...
Jetzt habe ich. Ist Fliegerei alles?
Fliegen ist nicht alles. Ja, Hans, vielleicht kannst du uns kurz etwas sagen, wo du aufgewachsen bist, wie die Verhältnisse waren in dem Land, wo du herkommst und wie du zu der Fliegerei gekommen bist.
Ja, Jürgen, vielen Dank. Auch von meiner Seite guten Morgen und vielen Dank auch für das Interesse. Ich bin eigentlich ziemlich weit weg von Deutschland in einem kleinen Land geboren und groß geworden, zumindest bis zum 20. Lebensjahr. Das Land heißt heute Kirgisistan und liegt in Zentralasien. Und seit fast 40 Jahren bin ich jetzt in Deutschland. Die Zustände dort zu der Zeit, als ich dort groß wurde, es war eben die sogenannte Brezhnev-Zeit. Mhm. Es war die kommunistische, sozialistische Herrschaft mit allem drum und dran.
Ja, das Thema Fliegen ist nicht alles. Da müssen wir noch drauf zurückkommen. Wie kommst du zum Fliegen?
Wie komme ich zum Fliegen? Ich bin eigentlich immer noch auf dem Weg dahin. Aber ich muss es ganz offen gestehen, ich kann gar nicht einen Zeitpunkt nennen, wo mich die Luftfahrt, die Fliegerei begonnen hat zu faszinieren. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die meine Eltern mir mal erzählt hatten. Ich hatte eine Tagesmutter, da muss ich wohl 3 Jahre gewesen sein, und sie ging mit mir auf der Straße und hatte einen Hubschrauber fliegen sehen. Und sie meinte, sieh mal, da ist ein Flugzeug. Und da soll ich wohl gesagt haben, das ist ein Hubschrauber und kein Flugzeug. Und in jungen Jahren, insbesondere bei den Jungs, ist natürlich sehr oft der Traum der Fliegerei, der dann in weiteren Jahren dann auch sich wieder beruhigt und legt. Das war bei mir eben nicht so, sondern die Faszination dafür war geblieben.
Ja, du bist ja 1978 mit deinen Eltern eben nach Deutschland gekommen. Was hast du dann weitergemacht?
Ja, als ich nach Deutschland kam, mit 20 Jahren, da hat man natürlich schon vieles bewusst miterlebt. Es ging, ich muss dazu sagen, die letzten paar Jahre, die ich dort in dem Land zugebracht hatte, waren für mich etwas sehr Bedrückendes. Und wenn man dann in den Westen kam, stand einem die ganze Welt sozusagen zu Füßen, lag zu Füßen. Drüben konnte ich Luftfahrt, das war etwas, was einem Deutschen nicht ohne weiteres zugänglich war. Hier konnte ich mich darin entfalten. Und ja, so hatte ich dann auch ein Studium der Luft- und Raumfahrt begonnen, damals in Aachen. Ganz weit im Westen Deutschlands, viel weiter westlich ging es nicht. Und das war sozusagen dann die Verwirklichung des Jugendtraumes, weil, mit der Fliegerei hatte ich dann auch begonnen, denn an den meisten Hochschulen in Deutschland, bei denen Luft- und Raumfahrt studiert wird, gibt es auch sogenannte Ackerfliege, akademische Flugvereine. Und dem bin ich dann auch gleich beigetreten und fing an, Segelfliegen.
Ja, aber das war nicht alles. Privat warst du schon verheiratet. Deine Frau konnte erst 2 Jahre später nachkommen. Und das hatte auch eine Auswirkung.
Das stimmt. Dieser Traum von der Fliegerei, der dauerte gerade mal zwei Jahre, ein gutes Jahr an. Und dann ist meine Frau nachgekommen. Wir haben Familie gegründet. Ein Jahr später kam unser ältestes Kind. Und da stand ich vor der Entscheidung, entweder meinem Hobby nachzugehen und den Abschluss, den Einstieg in den Beruf nach hinten zu verschieben oder aber mich auf den Hosenboden zu setzen und studieren, Abschluss zu machen und in den Beruf gehen und die Familie versorgen.
Das hast du dann auch erfolgreich getan und hast auch eine Promotionsstelle bekommen.
Ja, als ich dann mit dem Studium fertig war, ging es nahtlos an eine Hochschule in Deutschland, wo ich dann auch eine Promotionsstelle annehmen konnte und dann da auch eine Forschungsarbeit machen konnte.
Wo bist du da hingekommen beim Forschen?
Ich bin da an die Universität der Bundeswehr gekommen und ich muss dazu sagen, der Professor, bei dem ich dann angefangen hatte, hatte viele Verbindungen zu den USA, weil er auch dort viele Jahre selbst geforscht und gearbeitet hatte. Und somit waren für uns dann auch für seine Mitarbeiter die Wege dorthin so gebannt gewesen, das war geöffnet gewesen. Und wir sind da dann wirklich auch mit den führenden Wissenschaftlern, Forschern auf dem Gebiet in Berührung gekommen, führend in den USA und damit natürlich auch in der gesamten westlichen Welt. Das heißt, wir sind zu Konferenzen gefahren, wir sind da zu dem NASA Ames Research Center in Kalifornien gegangen. Wir hatten dort die Forschungseinrichtungen besichtigen können, mit den Wissenschaftlern dort sprechen können, sozusagen auf Augenhöhe. Und das hatte einen schon sehr erfüllt.
Du sagst sehr erfüllt, aber etwas in deinem Leben war doch noch, wo ein Vakuum da war.
Diese Erkenntnis kam dann erst mit den Jahren. Denn ich muss dazu sagen, als ich noch Teenager war und in diesem fernen zentralasiatischen Land lebte, waren trotz des Interesses für die Luftfahrt, waren natürlich Dinge wie ein NASA Research Center irgendwo in den USA. Das war etwas Unerreichbares, wie ja, ein Flug zum Mond oder irgendwo sonst auf einem anderen Planeten. Und hier wurde dann sozusagen dieser Traum wahr. Allerdings dauern Träume nicht das ganze Leben in der Regel, sondern es kommt auch irgendwann ein Erwachen.
Ja, und wie ist es weitergegangen? Was?
Nun, es kam die Promotion, die wurde abgeschlossen und wieder standen viele Türen offen. Und es hatte sich dann auch so ergeben, dass ich dann in die Industrie gehen konnte. Gott war für mich etwas weit entfernt, was mich zunächst nicht besonders beschäftigt hatte, aber dann doch mit der Zeit auch diese Frage aufkam. Weil, wie gesagt, nachdem man so diese Höhen dessen, wovon man geträumt hat, erreicht hat, stellte man fest, was ist danach? Kommen da Dinge, die einen noch weiter faszinieren würden? Man kann sich damit sehr gut über Jahrzehnte beschäftigen. Aber es kommt irgendwann der Punkt. Und das war auch dann bei uns in der Familie, wo ich feststellen musste, die Familie, obwohl ich sie durch meinen Beruf sehr gut ernähren konnte, braucht mehr als nur meinen Beruf.
Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn ich dich richtig verstehe, war eigentlich dann wieder im Vordergrund.
Richtig, die kam so nach und nach auf. Es kam die Frage, worauf kommt es wirklich im Leben an?
Ja.
Man kann ja viele Dinge im Leben anstreben und sie auch erreichen. Aber Was ist danach? Wenn man sie erreicht hat, wenn man zu diesem Punkt gekommen hat, wo man sagen könnte, gut, jetzt bist du da, jetzt kannst du vielleicht noch dir irgendwo einen weiter bekannten Namen machen, nicht nur vielleicht in irgendeinem Fachgebiet, sondern darüber hinaus, vielleicht kann man sogar noch irgendwo eine Professur angehen und lehren und somit auch sich einen wissenschaftlichen Namen und eine, ich sage mal, wissenschaftliche Hinterlassenschaft machen. Aber bringt das, und das war auch eine Frage, die sich mir stellte dann, meinen Kindern was, dass sie sagen könnten, den Namen des Vaters lesen wir hier und da, aber seinen Weg wollen wir nicht gehen. Und der andere Punkt war auch, und das ist vielleicht eher eine wissenschaftliche Frage, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist der Sinn und Zweck? Wozu lebe ich auf dieser Welt? Man kann viele Dinge für die Menschen tun, die durchaus gut und sinnvoll sind. Und in der Hinsicht hat auch der Bereich, in dem ich tätig bin, einen großen Fortschritt gemacht. Wir können heutzutage um die Welt in Stunden fliegen. Und sei es auch in 20 Stunden nahezu jeden Punkt dieser Erde erreichen. Und das ist etwas, was die Menschen zusammenbringt. Und dennoch ist die Frage, ist das der Sinn und Zweck, für den es sich Leben lohnt? Oder gibt es etwas wesentlich Weiterreichendes?
Also wenn ich dich richtig verstehe, hat Gott bis dahin in deinem Leben nicht wirklich eine Rolle gespielt?
Nein, das kann man so sagen. Etwas, was von ich wusste, darüber wird viel gesprochen. Und ich wurde auch angesprochen, dass ich ihn kennenlernen soll. Und dass es mit diesem Leben nicht vorbei ist, dass es noch etwas darüber hinaus gibt. Aber es war nicht wirklich Teil meines Lebens. Ja. Es war nicht wirklich ein Kernpunkt.
Das hat sich ja geändert. Und das hat damit begonnen, dass du zu einem Gottesdienst 1994 eingeladen wurdest. Was ist da geschehen?
Nun, dazu muss ich vorweg sagen, wir sind dann aus dem beschaulichen Bayern nach Berlin gekommen, aufgrund von beruflichen Veränderungen. Und das war auch so die Zeit, die Phase im Leben, wo man, wie gesagt, über das Berufliche hinausblickte. Obwohl sich auch hier vollkommen neue Perspektiven eröffnet hatten und vor mir sozusagen ein neues Betätigungsfeld lag. Dennoch hatte diese Frage schon eine gewisse Bedeutung im Leben gewonnen und so bin ich dann wurde zu einem Gottesdienst eingeladen. Wir sind dahin gegangen mit meiner Frau, hatten uns das angehört und obwohl ich bis dahin auch schon hier und da mit verschiedenen Gemeinden, mit der evangelischen, mit katholischen Kirche in Berührung kam, hatte mich hier doch etwas sehr berührt. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich auch noch nicht einmal sagen, was es genau war. Aber es hatte mich schlicht und einfach gefangen genommen, gepackt, würde ich mal sagen.
Ja. Und nicht mehr losgelassen.
Das Nicht-Loslassen kam dann später. Ja, nicht sehr viel später, aber es hatte eine gewisse Phase schon gedauert.
Ja.
Denn ich muss dazu sagen, in meiner Kindheit, in der Jugendzeit, wurde mir beigebracht, Gott gibt's nicht. Es ist etwas, was die Menschen sich zurechtgelegt haben, die Menschen sich erdacht haben, weil sie es offensichtlich gebraucht haben, um mit dem Leben klarzukommen. Nun bin ich mit dem Leben so weit klargekommen. Das heißt, ich brauchte den lieben Gott gar nicht. Also konnte ich den lieben Gott da lassen.
wo es viele anderen auch gemacht haben. Nur durch die Überlegungen und auch durch die diversen Erlebnisse kam ich dann doch immer wieder zu dem Punkt, das kann es nicht sein. Das, was wir hier sehen, und es muss einen tieferen Sinn geben, als nur, und sei es auch, einen wunderbaren Beruf zu erlernen, von dem man vielleicht seine gesamte Jugend und Kindheit geträumt hatte, und dass man auch umsetzt und Ziele erreicht im Leben. Es muss noch mehr geben.
Ja. Und wie ist es dann geschehen in deinem Leben?
Wir sind dann mit der Frau, dann später mit der ganzen Familie, da hatten wir schon 4 Kinder im Alter zwischen 4 und 3, 4 waren es die Jüngste, und 12, 13 die Ältesten. Da fingen wir regelmäßig an zu gehen, und vieles war zunächst, ja, klang vielleicht etwas seltsam. Etwas, wo man, wo ich sagen würde, naja, das sehe ich jetzt doch etwas anders. Kann ich auch wissenschaftlich begründen. Aber es kam ein Punkt, wo ich auch in einem Gottesdienst hörte, nimm das Wort Gottes als das Wort Gottes an und glaube es. Mit anderen Worten, traue dich, da auf Gottes Wort einzugehen. Und das hatte ich auch gemacht. Als Naturwissenschaftler, aus der ich mich damals verstanden hatte, als Ingenieur, ist man geneigt, alles zu prüfen, ob es hält und ob es das, was es verspricht, auch wirklich bringt. Man muss es prüfen. Und das hatte ich dann auch schlicht und einfach gemacht. Und hatte, und das war wirklich ein Schrei aus dem Herzen. Bis dahin hatte ich noch nicht viel gebetet. Ich war zwar bei manchen Gebeten mit dabei gewesen, aber das war etwas, was an einem vorbeiging. Aber hier war das wirklich ein Ruf, ein Schrei aus dem Herzen. Lieber Gott, wenn es dich gibt und das, was dein Wort sagt, auch wirklich dein Wort ist und nicht irgendeine Einbildung deines Menschen, dann offenbare es, zeige es mir, beweise es mir. Und da ist etwas geschehen, was ich jetzt auch wieder als Techniker mit einem Einschalten des Lichts vergleichen würde. Und da merkte ich, ich war eigentlich vorher, man könnte sagen, in so einem Nebel, in einer Dunkelheit, in der man vieles glaubte zu verstehen, aber nicht wirklich verstanden hat. Und man hatte sich in einem engen Kreis gedreht um sich selbst. Nun ist einem das Licht aufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fing auch an, in dem Neuen Testament jetzt zu lesen. Vorher hatte ich ab und zu mal versucht, gleich zu Beginn der Bibel im Alten Testament zu lesen, und das hatte sich mir nie erschlossen. Und irgendwann, woher hatte ich das dann nach kurzer Zeit wieder zurückgelegt, aber hier fing ich im Neuen Testament an zu lesen, und es tat sich ein Verständnis auf, dass es Gott wohl tatsächlich geben muss und dass es Sinn macht für das gesamte Leben. Und das ist nicht nur eine Einbildung von, ich sage mal, schwachen, psychologisch schwachen Charakteren, die dann Gott sich als eine Krücke holen, um durch das Leben zu kommen, sondern es ist sehr logisch, an Gott zu glauben. Und damit ging es dann Schritt für Schritt weiter. Und ja, wie du sagtest, Ende 94 fing diese Reise an. Februar 95 war dieser Augenblick, ich sah sozusagen und anschließend begann die Reise.
Würdest du sagen, dass dieser Schrei zu Gott, dieses Rufen zu Gott etwas ist, was jeder Mensch ausprobieren kann?
Ausprobieren kann er das sicherlich. Es muss allerdings von ganzem Herzen sein. Einfach nur mal so zu sagen, naja, ich probiere es mal und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, ohne wirklich bereit zu sein, auch das, was dann kommt, zu akzeptieren. Mit anderen Worten, wenn ich Gott als Realität suche, dann muss ich auch bereit sein, diese Realität zu akzeptieren. Sonst wird das nicht funktionieren. Weil ich wurde mehrfach in den früheren Jahren von verschiedenen Gläubigen angesprochen, dass ich Gott finden muss. Nur für mich war es schon damals klar, entweder es ist wirklich aus der Tiefe des Herzens, oder aber es wird nichts bringen. Und das ist etwas, was, ich sage mal, was voreilende Gnade offensichtlich Gott einem gegeben hatte. Es war nicht meine intellektuelle Überlegung, sondern es war etwas, was der Tiefe des Herzens stand. Entweder ganz oder gar nicht. Halbe Sache funktioniert nicht.
Noch ein Satz zum Schluss. Bereust du diesen Schritt, den du damals getan hast?
Nein, ich bereue nicht, denn hätte ich das bereut, würde ich wieder zurückgehen. Ich muss dazu sagen, all das, was man dann erlebt hatte, überschattet alles andere.
Herzlichen Dank an Dr. Hans Hertel für seinen Lebensbericht. Sollten Sie noch persönliche Fragen haben, steht er gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Im Bereich Leseinsel, Religion, hier hinter uns, können Sie noch diese persönlichen Flyer bekommen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Vertrauen und für Ihr Interesse.
Vielen Dank. Danke.
sagt in dem Buch immer noch Landkarte.
Ja,
weil
das ist aber bei uns immer, allen drin.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.